Letztes Mal haben wir uns mit dieser Schatzkammer beschäftigt vom Nebukadnezar. Dass es da einfach alles drin hat. Der Nebukadnezar ist der, der bestimmt, was reinkommt. Und unter anderem auch die heiligen Tempelgeräte vom Volk Israel. Sie sind etwas unter vielem. Und das ist die Gesellschaft, in der wir heute drin sind. Wir leben in einer Gesellschaft, wo nicht mehr so klar ist, was ist jetzt der höchste Wert, was ist der geringste, beziehungsweise als Christen stößt man noch oft an, dass man eben sagt, ja, aber Jesus ist das Wichtigste. Der gehört nicht einfach in eine Schatzkammer rein, neben die Götter wie Allah und im Hinduismus haben wir sowieso ganz viel, sondern Jesus ist das Wichtigste. Und doch haben wir die Zusage, Gott ist allmächtig. Er ist der, der alles in der Hand hat. Der, der selber die Tempelgeräte in die Schatzkammer hineingibt, von dem Gott Marduk. Und wir haben die Stadt angeschaut miteinander und heute ist Gott noch genau der gleiche. Er ist der, der auch noch alles in der Hand hat. Und trotzdem leben wir auch heute noch in einer Gesellschaft, wo nicht alles so einfach ist, wie man es gerne hätte. Ich möchte euch jetzt vorlesen, wie es weitergeht. In dieser Stadt von diesen vier Freunden. Ich lese euch die Vers 3 bis 7 im ersten Kapitel vom Buch Daniel vor. Wir hören auf das Wort Gottes miteinander. Und der König, das ist der Nebukadnezar, sprach zu Aschpena, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Chaldäer sind die, die in Babylon wohnen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren von den Judäern Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar, Hanania Shadrach, Michael Meshach und Asaria Abednego. Die vier Jungs machen also nichts anderes wie einen Bachelor in chaldäischer Kultur. 3 Jahre dort, Ausbildung, Sprache und Literatur, um zu verstehen, wie das es dort überhaupt zu und her geht. Der Nebukadnezar ist davon überzeugt, das sehen wir, wenn wir das lesen, Menschen lassen sich ändern. Menschen sind nicht einfach so, wie sie sind, sondern ich kann etwas mit ihnen machen. Ich kann sie nehmen. Ist mal gut, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, oder? Also sie müssen mal gescheit, weise und schön sein. Wenn die Abstammung stimmt, ist auch noch gut. Aber dann kann man ihnen etwas beibringen. Also die reden eine Sprache, wir können ihnen eine neue Sprache beibringen. Sie haben einen gewissen Umgang, wo sie herkommen miteinander. Aber wir wollen so sie prägen, dass sie so umgehen, wie wir das wollen. Und am deutlichsten wird das wahrscheinlich, wenn er ihnen neue Namen gibt. Die Namen, die sind eindeutig hebräische Namen. Das gehört jeder. Das ist wie wenn bei uns ein Chines in die Schweiz kommt. Also da musst du selten zweimal hören, dass du weißt, das ist kein Schweizer. Ja, ist einfach, wie es ist. Das könnte jetzt auch, das ist schon fast intolerant, was ich jetzt gesagt habe. Aber es ist so. Und wenn man hört, Daniel, dazumal ist es klar gewesen, das ist ein hebräischer Name. Jetzt, die Namen sind nicht nur hebräisch, das würde ja noch gehen, aber die Namen zeigen auch auf Gott hin. Jeder von diesen Namen zeigt auf den Gott von Israel hin. Jetzt, was der Nebukadnezar sagt, machen wir, ist eigentlich das Gleiche. Wir können es euch so vorstellen, wir haben da ganz viele Pepsis. Ich weiss nicht, wer von euch gerne Pepsi hat. Ich
muss ehrlich sagen, ich habe lieber Coca-Cola. Jetzt stellst du unter die Pepsis ein Coca-Cola. Solange es dort Etikette drauf hat, kannst du durchschauen und du siehst sofort Coca-Cola. Das ist ein klarer Fall. Etwa so war es. Also, wenn der Daniel, der Hanania, der Michael und der Asaria in Babylon durch die Straße laufen und der Daniel ruft, hey Asaria, schau mal, was ich da cooles gefunden habe auf dem Basar, dann ist sofort klar, das sind unsere Freunde aus Israel. Jetzt, wenn du die Etikette wegnimmst, plötzlich klebst du auf das Goki eine Etikette von einem Pepsi, dann ist es nicht mehr so deutlich. Also wenn du mal einfach drauf schaust, siehst du überhaupt keinen Unterschied. Und dann ist die Frage, was passiert. Ich würde jetzt sagen, jemand, der wirklich weiss, was ein gutes Goki ist, der schmeckt es noch raus, wenn er es trinkt. Das ist so ein bisschen das, was man hofft, ja, dass man irgendwie eine Identität hat. Also dass nicht nur der Name stimmt, sondern auch der Inhalt. Der Nebukadnezar ist davon überzeugt, ich tue mal die Etikette ändern und früher oder später werden sie so sein wie alle anderen. Jetzt, ich gehe kurz die Namen durch, einfach weil ich es faszinierend finde. Daniel, Gott ist mein Richter. Finde ich persönlich natürlich sowieso einen tollen Namen. Was heisst das? Gott ist mein Richter. Ich meine, wenn ein Daniel durch die Straße läuft in Babylon, kann er sagen, hey, weißt du, Marduk ist dein Gott, El ist mein Gott. Er ist mein Richter. Wir haben die Zeit von den Richtern. Dort sind Männer aufgestanden, bewegt vom Heiligen Geist. Und die haben uns gerettet vor anderen Völkern. Mein Gott ist einer, der ist nahe bei uns. Der sorgt für Recht. Er lässt uns nicht im Stich. Er ist auf Schritt und Tritt bei mir. Hanania, Gott zeigt Gnade. Hanania, was heisst dein Name? Erklär mir mal, ich heiße irgendwie Nebukadnezar. Wie heisst denn du? Hanania, Gott zeigt Gnade. Ja, aber Kollege, du bist jetzt da gerade in Babylon. Wo ist jetzt die Gnade von Gott? Hey Kollege, ich bin da in Babylon, ich bin nicht gestorben. Gott ist gnädig. Asaria, noch besser. Gott hilft. Asaria, du bist gerade da in Babylon. Wo hat dein Gott jetzt gerade geholfen? Ja, ich lebe noch. Gott hilft. Und weißt du was? Im Jeremia hat er verheißen, wir werden zurück in unser Land gehen. Musst nur schauen, Gott hilft schon. Und bei Michael, das finde ich fast ein bisschen frech, weil man sieht sogar im Deutschen ein bisschen Michael, Meshach, es klingt mega ähnlich. Wenn man es in der Ursprache liest, ist es noch viel klarer. Da hat sich der Nebukadnezar oder der Aspenas, wer jetzt auch immer die Namen gegeben hat, ein kleines Wortspiel erlaubt. Michael ist die Frage, ist einer da, wo ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Michael. Und klar, die Antwort ist, keiner. Keiner ist wie Gott. Und Meshach, was heisst Meshach? Jetzt machen wir das Spiel rückwärts. Was heisst die Namen, die sie bekommen haben? Meshach heisst, es ist keiner wie der Gott Akku. Wer ist wie der Gott Akku? Akku, ja, das ist lustig heutzutage. Dazumal war es ein Mondgott. Also wer ist wie der Gott Akku? Also so ein kleiner Twist im Namen, aber völlig eine andere Aussage. Der Asaria wird zum Abednego, ein Diener vom Nabu. Nebukadnezar hat auch mit dem Namen zu tun. Er wird zu einem Diener von einem fremden Gott, vom Sohn von Marduk, dem, der Tempel da gehört. Und wir haben weiter noch den Schadrach, Befehl vom Akku, also der ist eindeutig unter der Hand vom Akku, von dem Gott, vom Mondgott. Und noch der Daniel, der zum Belshazzar wird. Belshazzar heisst so viel wie Mögbel, das ist der gleiche Name wie Marduk. Der Gott vom Nebukadnezar, sein Leben schützen. Also möge nicht mehr Gott von Israel dein Richter sein, sondern möge Gott dein Leben schützen, nämlich der Gott Marduk. Und weil die Sprache alle gleich funktioniert hat, kann man das auch umkehren. Das ist ein Satz, eigentlich, der Name ist ein Satz. Wie Gott ist mein Richter, ist auch ein Satz. Aber der Satz kommt ohne Verb aus und darum kann man ihn umkehren. Und dann heisst es so viel wie, völlig verstörend, Beschützer von Bel. Also der Daniel wird nachher plötzlich zum Beschützer von dem Gott Marduk. In seinem Namen. Ein völlig neuer Auftrag im Leben. Von Gott ist mein Richter, wird der Daniel plötzlich zu dem, wo der Gott von Babylon soll beschützen. Völlige Umstellung. Und das ist das, was uns heute begegnet, wenn wir Christen sind. Wenn wir da rauslaufen, dann sind wir konfrontiert mit tausend Ansichten, wer wir sind, wer wir könnten sein und wer wir noch besser wären. Und das ist nicht nur als Christen so, das ist auch als Veganer so, das ist auch als FC Bayern-Fan so, das ist als Frau so, das ist als Mann auch so. Egal, was deine Identität festmacht, du wirst konfrontiert in der Gesellschaft mit dem, wo du bist, und die Leute fragen, bist das wirklich du? Oder sie geben dir eine neue Identität und sagen, wärst du nicht besser anders? Wenn wir auf die Stadt schauen, ich finde das immer noch ein imposantes Bild, wenn wir auf die Stadt schauen, dann sehen wir eine gewaltige Stadt. In einer Stadt, bin ich davon überzeugt, sieht man immer das, was ganz zentral in einer Kultur verankert ist. Wenn wir heute auf Zürich gehen, glaube ich, können wir enorm viel herausfinden darüber, wer der Schweizer ist. Wenn wir auf Babylon gehen, können wir ganz fest herausfinden, wer und was ist Babylon? Wer sind die Leute, die dort wohnen? Weil das, was im Herzen ist von der Kultur, drückt dort einfach raus. Es hat so viele Menschen, das muss irgendwo raus. Wenn wir die Stadt anschauen in der Bibel, und da wiederhole ich mich jetzt vom letzten Mal, aber ich will das nochmal deutlich machen, das ist die Stadt, wo der Abraham daraus herausgerufen worden ist. Das ist die Stadt, die es geheissen hat, der Mensch ist das erste Mal auf die Idee gekommen, sich selber einen Namen zu machen. Menschen haben angefangen, so einen gewaltig schönen Turm zu bauen, um den Himmel zu erreichen, um sich selber einen Namen zu machen. Das alles staunen. Hey, die in Babylon. Schaut mal denen in ihren Turm an. Das sind, die haben etwas erreicht. Und dort landet das Volk Israel am Schluss wieder von der Bibel. Vom Alten Testament. Dort, wo die Menschen sich selber einen Namen machen wollen. Wer ist der, der den Namen macht? In dem Fall der Nebukadnezar. Er ist der, der bestimmt, wie die Leute sein sollten. Und wenn wir jetzt da selber ein bisschen überlegen, wer sagt uns heute, wer wir sind, haben wir 1000 Antworten. Ja, man kann es selber bestimmen, man kann sich bestimmen lassen. Wir sind beim Thema von heute Morgen, Identität. Dass wir in einer Welt leben können, wo völlig unklar ist, was hat wirklich Wert und was hat keinen Wert, müssen wir eine klare Identität haben. Identität ist ein mega kompliziertes Wort für, meinte ich, das, wo wir sind. Wer bin ich? Und eine spannende Aussage habe ich gefunden von einer Psychologin. Ist ja meistens nicht schlecht, weil die wissen ja, oder sollten wissen, wer der Mensch ungefähr ist oder wer man selber ist. Und sie schreibt Folgendes, ich werde euch das vorlesen, so tiefe Worte. Das menschliche Herz schreit nach Bedeutung und Sinn, einem Sinn der Zugehörigkeit, wenn menschliche Beziehungen nicht mehr zufriedenstellen, einem Bedürfnis, uneingeschränkt geliebt zu sein, den Umständen zum Trotz, einem Bedürfnis zu wissen, dass wir nicht ein Unfall des Zufalls sind, sondern kunstvolle Personen, ein Bedürfnis zu wissen, dass wir eine Zukunft und Hoffnung haben, wenn alles um uns herum zu zerfallen scheint. Nola Passmore heißt die Frau, beschreibt so eine Szene im Menschen. Und wie gut können wir uns die vier Freunde in dem Babylon vorstellen, wo eigentlich alles wegbricht, was ihre Identität ausmacht. Neue Namen kommen sie über, ihre Familie ist weit weg. Ja, sie haben sich noch, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie sich auch nicht jeden Tag 3 Stunden, 4 Stunden gesehen haben und können zusammen Kaffee trinken. Alles bricht weg, wo ihnen Halt gibt. Jetzt, was macht die Identität da fest? Der Nebukadnezar gibt ihnen eine. Sie können jetzt sagen, Nebukadnezar, ich nehme deine Identität an. Sag mir, wer ich bin. In dem Fall eben mein neuer Name zum Beispiel. Also gut, jetzt ist der Marduk mein Gott und ich schaue, dass es dem Gott möglichst gut geht. Das ist eine Variante. Ich glaube, es wäre aber cool, wenn wir zusammen einen Schritt zurück machen. Wenn wir bei diesen Namen bleiben. Ein Name ist so eng mit Identität verbunden, dass es uns hilft zu verstehen, was Identität genau ist. Das erste Mal, wo wir so richtig auf Namen treffen, ist beim Adam. Der Adam musste Tier benennen. Ähnliche Aufgabe wie der Nebukadnezar, nur dass die Tiere noch keinen Namen hatten. Und dass es keine Menschen waren. Er musste die Tiere benennen. Wie macht er das? Ein unglaublich kreativer Akt. Er spricht über etwas seine Identität aus. Und Für uns heute ist es unglaublich einfach, weil wir schauen hin und sagen, wie die Tiere, was die Tiere sind. Jetzt, wenn du das erste Mal machen musst, wie machst du das? Bleibt uns ein Rätsel, aber für uns heute ist alle klar, und das ist schon fast eine einfache Frage, ist ein Bär. Wir sehen, er ist fällig, hat 4 Pfoten, irgendwie, ja, könntest schön warm haben im Winter dran, wenn du kannst kuscheln. Ist ein Bär. Wir sehen, was vor Augen ist, ist ein Bär. Wir Menschen sind mega gut, weil jetzt möchte ich wissen von euch, was ist denn das? Ein Nasenbär, genau. Ah, ist ein Nasenbär. Also, weil wir wissen, was ein Bär ist, völlig klar, wir können auch das Tier benennen. Wir kennen den Ameisen, wir kennen den Bär, vielleicht kennen wir auch schon den Nasenbär. Aber es ist noch spannend, wir schauen es an und können ihm einen Namen geben. Das ist ein Nasenbär. Ich habe noch ein Beispiel für euch, ein bisschen schwierigeres. Also, das geht jetzt noch. Papagei, alles klar? Fisch. Ja, Papageienfisch, okay. Genau, ist ein Papageienfisch. Das Maul sieht aus wie von einem Papagei. Und so, glaube ich, tatsächlich funktionieren wir ungefähr. Also wir sehen, was vor Augen ist und können dem einen Namen geben. Das ist mal ganz die einfachste Regel von Namen und Identität. Wir sehen, was vor Augen ist und geben dem einen Namen. Jetzt der Nebukadnezar macht das so, er sieht, was er gern vor Augen hat und gibt ihm einen Namen. Wir sehen unsere Träume und benennen es. Ein Sportler, ganz einfach, hat einen riesigen Traum vor sich. Ich will bei Olympia gewinnen. Ich will Olympiasieger sein. Sein Name, Olympiasieger. Das bestimmt ihn, das bestimmt alles, was er tut. Und wenn wir nachher hinschauen und sehen, den Dario Colonni hat gewonnen, dann sehen wir einen Olympiasieger. Das ist ein Teil von seiner Identität. Der Nebukadnezar sieht etwas und will es benennen. Und er gibt diesen Menschen einen Namen. Und wenn wir uns heute anschauen, sehen wir auch viel von unserer Identität im Namen. Ich heiße Mühletaler. Was könnte das über mich aussagen? Ich bin fest davon überzeugt, dass zumindest meine Vorfahren mal in einem Tal gewohnt haben, wo es Mühlen nicht hatte. Also ein Name, der an Ort gebunden ist. Andere Völker geben den Vornamen so, dass man sein Kind zum Beispiel Johannsson nennt. Ja, völlig logisch. Die Familie ist wichtig. Es ist um Johann sein Sohn, jetzt heisst er Johannsson. Ja, das gehört wesentlich zu deiner Identität. Woher du kommst. Und dann, ganz bekannt, haben wir auch viele, das zeichnet uns auch aus. Wenn du einen Nachnamen hast, der zum Beispiel Fischer heisst, dann ja, wirst du wohl Fischer gewesen sein, irgendwann mal, oder deine Familie. Enge Verbundenheit mit dem Beruf. Unser Name sagt tatsächlich viel darüber aus, wer wir sind, weil er noch mit anhängt. Also ja, wie bei diesen Tieren. Es ist gut, wissen wir, was ein Papagei ist, weil da können wir anhängen. Da können wir sagen, das ist ein Papageienfisch. Wahrscheinlich ist der Papagei benannt worden, bevor es den Papageienfisch gegeben hat. Weil sonst würde das wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, wie heißen, Vetterfisch. Aber wir hängen an Sachen an. Und ich meine, da ist es jetzt nicht mehr schwierig. Was macht unsere Identität aus? Jetzt, Wie machen wir das aus? Ich habe mir überlegt, dass es am einfachsten wäre, wir könnten einfach Gott fragen. Ja, wenn wir jetzt wirklich davon überzeugt sind, Gott hat uns geschaffen, dann sollte er uns doch auch die Identität geben. Beispiel. Das habe ich spannend gefunden, mit dem Jonas am Freitag in der Man's World gewesen. Dort hat es einen Roboterarm, wir haben zwar nicht gesehen, wie das funktioniert, einen Roboterarm, der Drinks mixt. Also der kann selbstständig Flaschen nehmen, die übers Glas tun und nachher einleeren, je nachdem, was du für einen Drink bestellst. Jetzt, der Roboterarm, ich nenne ihn einen Drinkroboter, hat eine ganz klare Identität. Der ist gemacht, zum Drinks zu mixen. Und wenn wir jetzt ganz kühne Vorstellungen haben und uns vorstellen, der Roboterarm könnte selbstständig werden, Der könnte machen, was er will. Dann würde es nichts daran ändern, dass er ein Trinkroboter ist. Er könnte wahrscheinlich mit seinem Arm Krieg führen. Er könnte mit seinem Arm Bären streicheln. Aber eigentlich denkt wer als Trinkroboter. Und so ganz ähnlich ist es beim Mensch. Nur, wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir, dass Gott dem Mensch nie einen Namen gibt. Das ist jetzt eine gewagte Aussage. Gott gibt wenigen Sachen einen Namen. Das meiste überlässt er dem Adam. Er gibt dem Himmel einen Namen. Er gibt der Erde einen Namen. Er sagt, das, was fest ist, soll Erde heißen. Das, was nicht nass, aber das, was sonst noch bleibt, ist Wasser. Das ist das Meer. Er sagt, das ist das Meer. Das benennt er explizit. Und was er aber benennt, ein bisschen in einer anderen Form, ist beim Mensch nur das, dass er sagt, das ist der Adam. Oder ich habe Menschen geschaffen. Also Adam. Was ist Adam? Adam ist eigentlich ähnlich, wie wenn wir sagen, ich habe einen Roboter gemacht. Ich bin nicht ein Trinkroboter. Ich weiß nur, es ist ein Roboter. Adam heisst, geschaffen aus Erde. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel das über unsere Identität aussagt, aber geschaffen aus Erde. Denn im Namen selber liegt es noch nicht. Also wir wissen zwar, das ist ein tiefer Gedanke, wenn wir aus Erde geschaffen sind, werden wir wieder zu Erde. Sagt das schon mal? Das Ding ist nicht einfach aus sich aus lebendig. Aber wir wissen noch nicht, was hat es für einen Auftrag, woher kommt es. Es ist einfach gemacht aus Erde. Du und ich, wir sind gemacht aus Erde. Und dabei bleibt es. Vom Namen her. Gott spricht nachher und es kommt Leben rein. Er haucht Leben ein. Aber das hat nicht mehr mit dem Namen zu tun. Und ich glaube, das ist das, was es so schwierig macht, herauszufinden, wer wir sind. Wie schön wäre es, könnten wir einfach einen Namen haben von Gott. Würde Gott jetzt hier durch die Reihe gehen und jedem sagen, wer er ist? So ganz klar, dass du tief im Herzen weißt, wow, das bin ich, das ist mein Auftrag im Leben. Das wäre doch fantastisch. So einen Namen zu haben. Ich glaube, wir haben das Problem mit unserer Vorstellung. Wir wünschen uns, es wäre so. Puff! Der schnelle Sieg, die Erkenntnis vom Leben, der grosse Gewinn. Gott macht es anders. Ein Beispiel, das mich unglaublich bewegt hat in der Vorbereitung, und das möchte ich mit euch teilen, ist, Gott gibt Identität und er führt in die Identität drin hinein. Das Beispiel von Petrus. Im Lukas 16 lesen wir davon, wie der Petrus Jesus erstmal als Gott erkennt. Er sagt, du bist der Christus, du bist der, der gesendet ist, um uns zu retten, um uns neu zu machen. Und Jesus sagt, ja, tatsächlich, aber das hast du nicht selber erkannt, sondern das hat dir der Heilige Geist gegeben. Und, Entschuldigung, Matthäus 16, ich habe Lukas gesagt, Matthäus 16. Das Bekenntnis von Petrus. Und er gibt ihm einen neuen Namen. Vorher hat er Simon geheißen. Und Jesus sagt ihm, du wirst der Petrus sein, du bist der Petrus. Auf dir wird die Gemeinde gebaut werden. Jetzt haben wir hier einen Jünger, einer von diesen 12, Simon, seine alten Namen, und jetzt ist der Petrus. Ja, der Petrus hat so einen, vielleicht könnte man fast sagen, so einen Moment gehabt, wie wir ihn uns wünschen, dass Gott ihn zu ihm redet und sagt, jetzt, das bist du. Petrus, der Fels. Eine gewaltige Identität. Du bist der Fels. Auf dem baue ich meine Gemeinde. Und nachher, wenn wir das Leben von Petrus anschauen, dann sehen wir, das ist nicht ein Fels. Das erste Mal, wo er wirklich Fels sein könnte, bei der Kreuzigung von Jesus, wo er vor Gericht steht, verleugnet er Jesus dreimal. Er sagt dreimal, nein, ich habe keine Minute mit dem Menschen verbracht, den kenne ich nicht. Das wäre der Moment gewesen, zum Identität zu leben. Petrus, jetzt hättest du Petrus sein können. Petrus war nicht Petrus gewesen. Und dann sagen wir schnell, ja gut, der Petrus hat dort, glaube ich, auch noch nicht den Heiligen Geist gehabt. Oder vielleicht hat er ihn schon gehabt, wir wissen es nicht so genau, aber er hat das auch einfach noch nicht können, weil er hat Jesus noch nicht gesehen auferstehen. Aber der Petrus ist immer noch der gleiche gewesen. Er wächst, er ist tatsächlich Leiter geworden von der ersten Gemeinde. Aber auch im Nachhinein, wir lesen im Galaterbrief davon, wie der Paulus schreibt, Petrus, so wie du mit diesen Menschen umgehst, dass du sagst, ich esse nur mit Judenchristen und nicht mit Heidenchristen, das geht nicht. Petrus, du machst einen Fehler. Der Petrus, der schwach geworden ist, zum Judenchristen zu sagen, schaut, in Jesus sind wir alle eins. Der Druck von außen ist so gross geworden, dass der Petrus nachgegeben hat und gesagt hat, ich esse nur mit Judenchristen zu essen. Und hat die Heidenchristen sich selber überlassen. Und der Paulus greift ein und sagt ihm, Petrus, was du machst, ist nicht in Ordnung. Der grosse Petrus, der Fels. Und trotzdem baut Jesus mit ihm Gemeinde. Also Identität ist nicht etwas, das abgeschlossen da sein muss, um können brauchbar sein für Gott. Wenn Jesus Jünger beruft, die 12 Apostel, dann sagt er nicht, ja, deine Herkunft ist gut, du bist weise und verständig, du kannst jetzt die Sprache vom Königreich von Gott lernen und wir lesen jetzt das Buch und du verstehst dann endlich richtig. Sondern was er macht, ist in seiner göttlichen Allmacht. So wie Gott rettet am Anfang und es geschieht, so gut, der Psalm, den du gelesen hast, Monika, das passt so gut. Gott rettet und es passiert. Und so macht es Jesus. Jesus rettet und sagt, du bist mein Jünger. Zu diesen 12 Aposteln, die sind ein Geschöpf vom Wort. Jesus rettet und sie sind Jünger. Das ist nicht, weil sie eine gute Person in sich haben oder eine gute Identität mal von Grundsatz auf. Sondern Jesus rettet konstitutiv, also prägend, schaffend in ihr Leben hier. Und dann passiert etwas. Nachher sind es 12 Jünger. Nicht wegen dem, was sie machen, nicht wegen dem, was sie verstehen und noch nicht verstanden haben, sondern weil Jesus geredet hat. Und Gott redet noch heute. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, hey, ich habe keine Ahnung, an was ich meine Identität festmache. Jesus redet zu dir und sagt, lass mich in dein Leben hineinreden, erkenne mich als Herr, und du hast eine fixe Identität. Dein Buch steht, dein Name steht im Buch vom Leben, bis in alle Ewigkeit. Das ist etwas, das kann dir niemand nehmen. Egal, wie die Gesellschaft ist, egal, ob du erfolgreich bist im Leben oder nicht, das kann dir niemand nehmen. Der Name ist von Gott gegeben. Und du kannst sagen, ich nehme ihn an. Das ist das, was in der Taufe passiert. Taufe ist so klar. Taufe ist immer verbunden mit dem Namen. Man tauft das Kind auf den Namen in der reformierten Kirche. Wir taufen auf den Namen von Jesus. Das ist der Punkt, wo Umkehr passiert. Es ist eine neue Identität. Wenn du aufstehst, heisst es, du bist eine neue Schöpfung. Ja, wieso? Weil Gott dich neu gemacht hat durch sein Wort. Er sagt, Dani, in meinem Fall, du bist jetzt ein Kind von mir. Und das bin ich nicht wegen meiner Entscheidung, die so gut war, nicht wegen meinem super Charakter und nicht wegen meinen besten Tagen. Sondern weil Gott es sagt und schafft. Und vielleicht ist das heute Morgen der Moment, wo du merkst, Gott redet zu mir und sagt, du, ich will dich als Kind von Gott. Ich will dich als mein Kind. Dann ist der Moment zum Antworten. Dann sag Jesus, dass du ihm willst nachfolgen. Und ich denke, wir sitzen ganz zahlreich da rein und merken, wie wir wollen in diese Identität hineinleben. So wie der Petrus. Und man fragt sich, was hilft mir zum Hineinleben? Ich weiss, ich bekenne Jesus Christus. In dieser Gesellschaft, wo es so schwierig ist, und so oft versage ich, genauso wie der Petrus, und doch will ich darin hineinleben. Wie mache ich das? Beim Daniel sehen wir es wunderbar. Er hat Gemeinschaft mit seinen Freunden. Immer wenn gewaltige Sachen passieren, oder Einmal ist es bezeugt, beim ersten gewaltigen Wunder ist es bezeugt, wo sie betet, dass Daniel die Vision kann deuten vom Nebukadnezar. Betet sie zusammen, sie haben Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft unter Kind von Gott macht dich neu. Du kommst eine Aussenperspektive über. Die Leute spiegeln dich. Wenn ich nachher die Predigt höre, um etwas daraus zu lernen, was ich besser machen könnte für nächstes Mal, dann wird es mir so gehen, dass ich meine Stimme hasse. Ganz schlimm. Ich kann mich nicht selber anhören, das ist wirklich schlimm. Und das Schlimme ist, dass die Leute mich ja wirklich so hören. Also ihr. Es ist beruhigend, dass ihr noch alle da sitzt. Aber dort, wenn man sich selber von außen hört, fällt dann plötzlich auf, leck mir, Dani. Du, was hast du für eine Stimme? Das tönt ja, das siehst du ja tief in deine Seele rein. Das tönt irgendwie ein bisschen unsicher an gewissen Punkten. Oder an anderen Punkten denkst du wieder, ja, wieso lachst du jetzt da? Da müsstest du doch nicht lachen. Und x Punkte. Und der Blick von außen, der tut so gut. In einer Beziehung hat man es ebenso. Die Leute sagen einem sowieso, was sie denken von außen. In der Beziehung ist es dann gnadenlos, weil es direkt kommt. Aber es tut gut. Am Reiben aneinander wächst man in seine Identität hinein. Jesus sagt etwas weiteres. Er sagt in Matthäus 11, 30, dass Selbstaufgabe ein Weg ist, zum ihm nachfolgen. Solange wir um uns herumdrehen und herausfinden, wer wir sind, finden wir höchstens das, was wir finden wollen. Wir brauchen den Blick weg von uns selber. Selbstaufgabe nicht nur in der Gemeinschaft, sondern ganz konkret im Dienen. Wer sich selber aufgibt, wer sein Leben weggibt, der wird das Leben finden. Das ist nicht nur irgendein hochtheologischer Satz im Sinne von, ich folge jetzt Jesus nach und gebe mein Leben weg, sondern das heisst ganz konkret, wenn ich in die Welt rausgehe, Zeit investiere. Für was investiere ich meine Zeit? Investiere ich sie für meine Identität, für mein Ego? Oder investiere ich sie in andere Menschen und fange an herauszufinden, wer ich eigentlich bin? Und das Gute letzte ist Zeit mit Jesus. Betet. Haben Zeit mit Gott, geschützte Zeiten mit Gott. Wenn Jesus redet, dann sagt er euch, wer ihr seid. Ich möchte abschließen mit dem schönen Bild im Hebräerbrief. Ich fasse es zusammen und nenne die Bibelstelle nicht. Leset den Brief durch, dann wird es euch deutlich. Von Jesus, dem Hohepriester. Er nimmt das Bild auf aus dem Alten Testament. Der Hohepriester, der die Namen von Israel, vom Volk Israel, auf seiner Brustplatte hat. Brustplatte, gewaltig schöne Sache, höchste Handwerkskunst, mit Edelstein verziert, glänzt, wahrscheinlich so, dass du, wenn du es anschaust, blind wirst. Einfach fantastisch in sich selber. Und die Brustplatte vorne dran, mit allen Namen drauf, der Hohepriester geht ins Allerheiligste rein und steht dort vor der Herrlichkeit von Gott. Und jetzt die Perspektive, wenn Gott auf deinen Namen schaut, weil die Brustplatte so leuchtet, sieht er die Schönheit von diesen Namen. Der Hohepriester trägt die Namen vom Volk Israel in die Gegenwart von Gott. Und Jesus sagt, er macht genau das Gleiche für uns. Wenn du Jesus nachfolgst, tauft bist auf seinen Namen, wenn du Christ bist, dann steht dein Name auf der Brustplatte von Jesus, dem ewigen Hohepriester. Und Jesus trägt deinen Namen, meinen Namen, vor der Gegenwart von Gott. Und wenn Gott meinen Namen sieht, dann sieht er den Hohepriester, er sieht Jesus, sieht den strahlenden Namen von mir. Und das hat nichts mit meiner Leistung zu tun. Es hat nichts mit meinen besten Tagen zu tun, es hat nichts mit meinen schlechtesten Tagen zu tun, sondern das Einzige, was zählt, ist meine Identität in Jesus. Dass er meinen Namen regelmäßig vor Gott trägt. Und Gott einen strahlenden Namen sieht, eine strahlende Identität. Ich will schliessen. Himmlischer Vater, ich staune über deine Grösse, wie du schaffst und erhaltest, dass du zum Leben rufst, Und ich bitte dich, dass du laut rufst, dass wir Ohren bekommen, die dich hören, ob es das erste Mal ist oder dass wir deine Stimme hören im Alltag. Ich bin so angewiesen auf dein Reden und bitte dich, dass du alles aus dem Weg räumst, wo ich am Mauer aufbaut, um so zu sein, wie du es gerne hättest. Ich danke dir für deine Treue, dass du treu bist, wenn wir untreu sind und dass du der bist, der durchträgt. Amen.